Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie und ich darf auch heute durch diese Folge leiten, die erste ist nach unserer kleinen Sommerpause. Wir nehmen heute tatsächlich zum ersten Mal draußen auf, deswegen wundert euch bitte nicht über etwaige Geräusche. Es ist nur so eine schöne Kulisse, dass wir es nicht anders hätten machen können. Wir starten mit 884 Minuten. So lange blieb mein heutiger Gast einst in der Fußball-Bundesliga ohne Gegentor. 9 Spiele lang war da einfach nichts zu machen. Ein Rekord, der mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnte überstanden hat und bis heute unerreicht ist. Aber wenn man über Timo Hildebrand spricht, ist selbst diese unglaubliche Zahl nur ein Teil der Geschichte. Denn sein Name steht für eine Zeit, in der eine junge Stuttgarter Mannschaft plötzlich die Bundesliga aufmischte. Für die jungen Wilden, für große Champions-League-Abende, für Manchester United in Stuttgart, für das Sommermärchen 2006. Und vor allem steht er für einen Tag, der sich ins Gedächtnis einer ganzen Region eingebrannt hat. 19. Mai 2007. Der VfB Stuttgart wird deutscher Meister und im Tor steht ein Mann, der als Jugendlicher zu diesem Verein gekommen war und ihn an diesem Abend als deutscher Meister verlassen sollte. Danach kamen Valencia, Hoffenheim, Schalke und Frankfurt. Große Stadien, große Spiele und irgendwann die Frage, was kommt eigentlich, wenn das Leben im Profifußball zu Ende ist und kein Spiel mehr wartet. Heute ist Timo zurück bei seinem VfB als Botschafter des Vereins und auch abseits des Platzes hat er längst ganz viele neue Kapitel aufgeschlagen. Es gibt also wahnsinnig viel zu besprechen. Bevor wir anfangen, muss ich mir heute ausnahmsweise rausnehmen. Leute, ich habe mich unheimlich auf diesen Gast gefreut. Herzlich willkommen, Timo Hildebrand.
Ich freue mich auch, mit dir hier zu sitzen. Warum hast du dich so gefreut? Ich darf die erste Frage stellen.
Wow, okay. Stark, ja? Das gab es noch nie. So viele erste Male heute. Ich habe mich unheimlich gefreut, weil du ein Teil von meinem Großwerden bist. Ein Teil von dem Großwerden hier in der Region, das einen vielleicht mit dem VfB so ein bisschen mehr verbindet. Okay. Der bei mir im Kopf geblieben ist.
Positiv verankert.
Ja.
Ja, ist doch gut.
Es war eine tolle Zeit damals.
Das stimmt.
Findest du auch, ja?
Auf jeden Fall.
Und wenn ich dich jetzt heute auf den Bolzplatz stellen würde, würdest du automatisch wieder ins Tor laufen?
Ich spiele, wenn wir auch mit unseren Legenden spielen, ganz selten im Tor.
Ja?
Wir hatten ein Hallenturnier in München, Franz Beckenbauer Cup. Da waren wir vor 2 Jahren das erste Mal dabei. Und da bin ich ins Tor, aber da haben auch die Creme de la Creme der anderen Mannschaften mitgespielt. Und da hätte ich im Feld keinen Stich gesehen. Aber wenn wir so auf dem Dorf Plätze gehen, dann ziehe ich es mittlerweile vor, einfach draußen zu spielen, mich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen zu laufen, weil im Tor wird es dann oft auch zu langweilig. Und so habe ich einfach genug Zeit verbracht. Das reicht.
Ist auch ganz schön einsam da hinten immer alleine, oder?
Das ist richtig. Meistens war es einsam, ja.
Ja.
Aber es hat mir immer am meisten Bock gemacht und die größte Herausforderung fand ich im Tor.
Welche Position spielst du denn dann jetzt? Im Feld?
Überall halt.
Total der Oberstürmer hier, oder?
Überall halt, wo es gebraucht werde. Aber ich spiele echt selten, also selten Fußball, muss ich sagen. Ich spiele lieber, keine Ahnung, ich mache viele andere Sportarten. Da habe ich jetzt viel ausprobiert in den letzten Jahren auch. Über High Rocks, über Triathlon, über jetzt viel Paddle, Krafttraining und.
Das heißt, du würdest jetzt mittlerweile andere Sportarten dem Fußballsport vorziehen?
Auf jeden Fall.
Würdest du nochmal in diese Leistungssportgeschichte einsteigen?
Die Frage stellt sich ja nicht.
Warum nicht?
Du meinst, ob ich es jetzt nochmal machen würde?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja?
Bester Job der Welt war das. Und auch wenn man im Stadion ist jetzt, also ist nicht so, dass es juckt, aber wenn man es selber erlebt hat und weiß, wie das ist, im Stadion zu spielen und jede Woche dieses Adrenalin zu spüren, nervös zu sein, Anspannung zu haben und irgendwie mit seiner Mannschaft was erreichen zu können, dann ist es, glaube ich, schon was ganz, ganz Besonderes. Und weiß man auch jetzt im Nachhinein noch mal viel mehr wertzuschätzen.
Die großen Spiele und über die großen Erfolge sprechen wir gleich noch.
Ja, du hast Ich habe viele Notizen gemacht.
Ich würde gerne versuchen, zumindest so ein bisschen chronologisch mit dir vorzugehen.
Alles klar.
Du bist mit 15 zum VfB gekommen.
Mhm. 15, 16, sowas, ja.
Wie war das damals als 15-Jähriger? Wusstest du da schon, oh, ich bin richtig gut und ich kann richtig performen? Oder wie nimmt man das wahr als 15-Jähriger?
Also wenn ich jetzt sehe, mein Sohn ist ja 14 und der würde nächstes oder übernächstes Jahr ausziehen, wäre heftig, glaube ich. Also so muss meine Mutter dann auch gegangen sein. Aber irgendwie war es klar, dass ich von zu Hause weggehe. Ich hatte auch Angebote aus Köln und Frankfurt und so. Und habe mich dann aber für den VfB entschieden, weil die damals die beste Jugendarbeit einfach hatten. Und es auch nicht so weit weg war von zu Hause dann, wie jetzt Köln. Es ist einfach weiter weg gewesen. Und ja, wie man sich halt so fühlt mit Heimweh. Schwere Zeit am Anfang gehabt, klar. Komplett neues Leben. Ich komme aus einem 5000 Einwohner-Ort. Wir haben jetzt einen Bäcker und sowas, aber da ist nicht mehr arg viel. Und klar, nicht zu vergleichen mit einer großen Stadt. Und es war einfach komplett neues Leben, wo man sich einfach erstmal reinfinden muss.
Das heißt, du wusstest aber damals schon einigermaßen, wohin die Reise geht, sonst hättest du es ja nicht gemacht.
Ja, auf keinen Fall. Also ich habe ganz oft schon gesagt, ich habe mit so vielen guten Jungs in der A-Jugend zusammengespielt, wo ich gedacht hätte, wir hatten irgendwie den besten Jugendnationalspieler mit den meisten Spielen bei uns und so in der A-Jugend und so viele andere große Talente. Hätte nie gedacht, dass ich so einer der wenigen gewesen wäre oder bin, der es wirklich so nach ganz oben geschafft hat. Und das war komisch für mich selber, weil ich war sehr dünn, schmächtig und man hat es mir auch selten so zugetraut, wenn ich jetzt Bilder sehe von meinem ersten Bundesligaspiel, so irgendwie Strich in der Landschaft. Wenn ich heute die Jungs sehe, die sind alle viel besser ausgebildet als damals und so, auch aufgrund der NLZs und weil die Jungs ja viel früher anfangen, auch noch professioneller zu arbeiten und so. Und deswegen war es jetzt so im Nachhinein auch schon für mich selber irgendwie eine Überraschung, das auch wirklich so geschafft zu haben.
Erinnerst du dich denn noch an die ersten Tage, als du dann nach Stuttgart gekommen bist? Wie war so der Tagesablauf, der Plan?
Also die allerersten Tage waren nicht geil, weil ich habe so eine Art Abschiedsspiel noch in Hofheim gemacht. Gegen die A-Jugend, glaube ich, vom VfB. Oder irgendein Spiel war auf jeden Fall noch und ich habe da mitgespielt und habe mich ein bisschen verletzt. Und dann habe ich das dem Trainer hier aber auch nicht gesagt gehabt und so. Und dann war ziemlich die Kacke am Dampfen direkt. Der war relativ sauer.
Oh.
Und so hat es angefangen. Und war nicht aber alles vorbei. Und daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern.
Das heißt, du hast quasi bist einbeinig
so
dann dahergekommen.
So wie Dennis Salm ungefähr jetzt, wie er anfängt, seine Profikarriere hier, oder was heißt Profikarriere, sein Stuttgart-Abenteuer zu starten mit einer Verletzung, ist nie geil, nie gut, wenn du die Vorbereitung nicht richtig gut mitmachen kannst und so. Es hat jetzt nicht so lange gedauert, aber der Start war schon ein bisschen holprig auf jeden Fall.
Gab es denn damals in dieser Zeit, ich würd jetzt mal sagen zwischen 15 und 22, 16 und 22, jemand, der von dem du jetzt sagen würdest, der hat schon viel früher an dich geglaubt und an deinen Weg als du selber?
Oh, schwierig. Vielleicht Jochen Rücke, mein Torwarttrainer, der auch verstorben ist jetzt. Und der hat damals auch so eine Art Probetraining mit mir gemacht hier und mit Eber Trautner. Und der hat praktisch was in mir gesehen. Weil ich glaube, ohne ihn wäre ich dann auch nie, also hätte den Weg wahrscheinlich nicht gemacht, weil er mir vertraut hat und irgendwie in dem Jungen halt was gesehen hat. Und da bin ich schon dankbar auf jeden Fall.
Für mein Verständnis. Wie kommt man denn dazu, überhaupt Torwart zu werden? Also, ich fände es jetzt nicht geil, wenn die ganze Zeit mir ein Ball ins Gesicht geworfen wird oder geschossen.
Ja, das sollte ja verhindert werden. Also soll das eigentlich wenig Bälle ins Gesicht bekommen.
Du wirst ja die ganze Zeit abgeschossen.
Ja, aber Torwart ist schon so was ganz Besonderes einfach, weil du einfach so die letzte Instanz bist.
Ja.
Aber ganz ehrlich, als Kind hatte ich einfach am meisten Bock im Tor. Wir hatten eine gute Mannschaft in unserem Dorf, eine schöne Gemeinschaft. Mein Onkel war Trainer, der hat mir Torwarthandschuhe geschenkt und hatte einfach das meiste Talent im Tor. Und dann hat es einfach so entwickelt über die ganzen Auswahlmannschaften und so und hatte einfach am meisten Spaß. Ich hatte einen Torwarttrainer in Hofheim, was auch ganz besonders ist. Der halt für die erste Mannschaft trainiert hat und so. Und mit dem habe ich dann immer extra Training gemacht, extra Einheiten und so. Und das hat einfach mir am meisten getaugt. Meistens gehen ja immer die ins Tor, die nichts können und so, aber es hat einfach am meisten Spaß.
Muss man denn im Tor physisch auch einfach anders irgendwie beisammen sein, dann anders trainieren als jetzt so ein Feldspieler?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
ja, mittlerweile ist ja immer noch viel mehr Spezialisierung und Training wird ja noch auf ein ganz anderes Niveau getrieben und so. Und als Torwart musst du schon sehr vielfältig auch trainieren. Klar, viel Sprungkraft, brauchst jetzt nicht unbedingt die Ausdauer, die ein Feldspieler hat. Aber es ist schon sehr individuell und auch sehr anstrengend. Also viele Jungs früher auch gesagt, hey, wenn ich euch da trainieren sehe und so, da hätte ich gar keinen Bock drauf und es ist schon brutal intensiv. Weil es halt, glaube ich, auch immer so dieser eine kurze Moment ist, wo man halt da sein muss. Mhm. Und Torhüter, ja, das ist einfach eine ganz spezielle Position auf dem Feld.
Man kennt sie ja eigentlich eher als laut. So, Torhüter sind meistens sehr laut und schreien viel.
Müssen sie auch.
Du bist aber jetzt eher so der ruhige Typ.
Ich war früher noch introvertierter, glaube ich. Fußball hat mir auch viel geholfen, so aus mir rauszukommen. Aber ja, Aufgabe vom Torwart ist auch, seine Mannschaft zu kommandieren, sag ich mal, also von hinten laut zu sein, zu sagen, hey, du siehst einfach ganz anders, wo ein Raum aufgeht, welcher Spieler sich vielleicht falsch verhält und so. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine große Aufgabe auch vom Torhüter. Aber ja, ich bin jetzt nicht der ganz krasse Lautsprecher.
Musstest du dich da tatsächlich verändern und anpassen, dass du da
ja, auf jeden Fall
viel mehr Rückhalt auch hast in dem, was du sagst?
Klar, du musst ja zu den Entscheidungen auch dann, was heißt stehen, aber das macht man ja intuitiv.
Ja, klar.
Man ruft, hey, man denkt so, okay, der verhält sich jetzt falsch oder ich habe das und das gesehen und du agierst ja dann auch sofort. Weil als Torwart bist du eigentlich immer nur am Reagieren, als zu agieren, aber du versuchst ja trotzdem irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen auf deine Mannschaft.
Musst du vielleicht auch noch ein besserer Spielleser, Spielflussleser sein als die anderen auf dem Platz?
Schönes Wort, noch nie gehört, Spielflussleser. Aber ja, auf jeden Fall. Das Torhüter ist einfach ein Stratege auch auf jeden Fall. Ich meine, du kannst dich dann nie rausnehmen, du musst immer auch da sein, auch wenn du jetzt irgendwie keine Aktion hast im Spiel. Und deswegen musst du ja immer auch präsent sein, mental. Und da musst du auf jeden Fall ja auch immer hilfsbereit den anderen zur Verfügung stehen.
Gehen wir mal ein bisschen weiter in deiner Karriere in Richtung diese Zeit der jungen Wilden. Die 2002, 2003, als das alles so losging, der VfB stand nicht unbedingt finanziell super da. Mhm. Und dann kam so eine junge, eingeschworene Mannschaft, so schien es zumindest von außen, die dann überrascht. Mhm. Habt ihr das damals selber so erwartet?
Erwarten darf man ja nie irgendwas groß. Aber
sollte man nicht, tut man meistens aber doch.
Das stimmt. Aber es war ja eher auch so ein bisschen aus der Not heraus. Mhm. Du hast gesagt, VfB hatte kein Geld.
Ja.
Felix Magath kam und hat einfach Gas gegeben, uns getriezt und zur Höchstleistung auch geformt. Der hat es verstanden, einfach zwischen Jung und Alt eine gute Balance hinzubekommen und zu formen. Und ja, wir haben einfach Gas gegeben und hatten einfach auch wirklich, wie du sagst, einen guten Teamgeist. Wir haben viel außerhalb gemacht auch und so. Zum Glück gab es damals noch kein Social Media. Und ja, also das hat sich schon so irgendwie gefügt auch auf jeden Fall.
Das heißt, er hat euch da wirklich so richtig heftig rangenommen mit den Trainingseinheiten? Und
so wie man es halt gehört hat, ja. Das war, du hast es ja mitbekommen, hast du gesagt.
Ja.
Aber warst du jetzt dann tagtäglich beim Training?
Ich war nicht tagtäglich beim Training und wir müssen mal sagen, als ihr da Vizemeister geworden seid, 2003, da war ich 12.
Ja, aber da bekommt man es schon mit.
Also ja, natürlich, aber nicht so, wie das jetzt damals wirklich so gelaufen ist und Altmeister und heftig getrimmt und sowas.
Ja, ich glaube schon, dass wir eine, also bestimmt die fitteste Mannschaft waren in der Bundesliga.
Ja.
Und ja, aber wir hatten auch, wie gesagt, eine gute, wir waren jetzt nicht die beste Mannschaft, aber ich glaube, wir hatten auf guten Positionen wichtige Leistungsträger wie Sonny Soldo zum Beispiel noch oder Philipp Lahm hat links gespielt, Kevin kam, hat Tore gemacht und so, ich hinten drin, Bordon als Hühner in der Abwehr und so. Wir hatten schon auch ein paar richtig gute Jungs und dann hat es einfach, wie das oft bei so Mannschaften ist, geht es um den Teamgeist. Und das hat uns dann schon ganz nach vorne gebracht.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass das letzte Quäntchen, was es damals ausgelöst hat, so diese Einigkeit, dieses Zusammenhalten war?
Ja, dieser Flow auf jeden Fall auch und so. Das war auch in der Meistermannschaft so. Da waren wir auch nicht wirklich die beste Mannschaft. Und irgendwann ist man in so einem Flow drin und es entstehen Automatismen. Man weiß, der eine läuft dahin, der andere macht dies. Und dann kommt das eine zum nächsten. Und ich sage immer, egal welche Mannschaft das ist, außer der FC Bayern München, wenn du nicht als Gruppe funktionierst, und das sieht man jetzt heutzutage eben auch extrem im VfB, der Trainer schafft es einfach, so eine homogene Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und jeder, also mein Eindruck von außen ist, es gibt keine krassen Egos in der Mannschaft, heute auch beim VfB. Und wenn das jemand so moderieren kann, wie der Sebastian Hoeneß das macht, dann spielst du einfach so Weltklasse-Fußball.
Ihr habt damals Weltklasse-Fußball gespielt, ihr seid Vizemeister geworden im Jahr danach oder in der Saison drauf, dann Champions League gespielt, auf einmal ganz große Bühne.
Ja, danach, stimmt, ja.
Ja, klar. Danach, ja. Klar. Also
ja, 2003. Ich war nur ein Jahr weiter dann.
Ach so. Und dann stehst du im Tunnel und neben dir steht ein junger Cristiano Ronaldo.
Der wurde eingewechselt.
Stand der nicht? Doch, der stand doch aber da. Im Tunnel vorher.
Habe ich aber nicht wahrgenommen.
Hast du nicht wahrgenommen?
Ich war selber im Fokus.
Wie sehr ist man denn in so extrem, das ist doch nochmal eine Extremsituation. Spielst du jetzt als VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus? Ja, okay, es war ein High-Class-Spiel, aber trotzdem spielst du gegen Cottbus oder spielst du gegen Arsenal?
Klar. Klar, gegen ManU damals war es ein besonderes Spiel oder auch diese ganzen Champions League Abende, auch mit anderen Vereinen und so, das ist einfach das Nonplusultra und da ist man schon nochmal angespannter als beim, sag ich mal in Anführungszeichen, normalen Bundesligaspiel.
Du warst jetzt auch nicht, bis warst ja einer der jungen Wilden, wie alt warst du, 23, 24, sowas? Und dann
sowas.
So ein ist doch ein mentaler Druck dann, wenn du im Tunnel stehst, oder nicht? Klar.
Aber die schlimmste Zeit ist immer bis zum Spiel und wenn es dann auf den Platz geht, dann machst du eh dein Ding und du reagierst ja oder du bist ja nur mit dem Spiel beschäftigt und nicht was vorher war. Da ist ja eh so viel Gedankenkino, was alles passieren könnte und hey, jetzt kommt das große Manchester United oder wenn du nach München fährst, denkst du, hey, oh mein Gott, bitte nicht irgendwie 4-5 Stück direkt wieder und so. Also das passiert ja immer wieder, weißt du? Und nachher läuft es dann auf einmal ganz anders. Oder wenn du dich mal richtig gut fühlst, spielst du richtig Grotte oder sonst irgendwas, das weiß man nie vorher. Aber am Ende machst du das, wofür du jeden Tag auch trainierst.
Das heißt, du weißt erst auf dem Platz, ob du gut oder schlecht spielst.
So. Das ist immer so. Erst wenn du was machst, ist ja egal, was du machst. Du bist halt morgen auch hergefahren, hast gedacht, oh mein Gott, das wird irgendwie, keine Ahnung, ich bin nervös, Timo Hildebrand ist vor mir. Ich krieg kein Wort raus und dann läuft's gut.
Das muss erst noch, der Mensch muss erst noch geboren werden, bei dem ich kein Wort rauskriege.
Keine Ahnung, es ist ja immer so, egal was man macht, vorher macht man sich tausend Gedanken und nachher ist es dann anders oder wenn du auf einer Bühne bist und redest, also es gibt ja unzählige Beispiele.
Und dann kommst du in so ein Spiel rein und merkst, oh, es läuft, bei mir läuft es heute. Richtig gut. Voll drin. Wie schwappt sowas dann nachher über auf die komplette Mannschaft? Und du hast dann so ein kleines Traumspiel, von dem du gerade gesprochen hast. So ein, ach, was war es damals? 5-3 gegen Bayern.
5-3 haben wir nie gegen Bayern gespielt. Aber egal.
Aber der VfB hat mal gewonnen, zu Hause gegen den FC Bayern München.
Das stimmt.
Das waren zwei Spiele. Das war einmal.
Wir haben auf jeden Fall auch mal gewonnen.
Ja, und, eben. Einmal Bundesliga und dann relativ gleich drauf.
Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis.
Siehst du?
Vor also allem, ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe oder gemacht habe. Wie soll ich mich an sowas erinnern?
Eben. So also der VfB Stuttgart hat irgendwann mal gegen den großen FC Bayern München gewonnen.
Wir haben oft gegen Bayern gewonnen, glaube ich. Also gut gespielt auf jeden Fall. Ja.
So, aber wie kommst du raus aus diesem, mit dem Team, mit der ganzen Mannschaft auf dem Platz von, nicht schon wieder 5 Kisten kriegen heute zu,
Man denkt ja selber so, vielleicht denken die anderen ja ganz anders und so. Und am Ende ist es immer so ein Energieding halt, weißt du? Wie laufen die ersten Minuten? Hat man Chancen? Kommt man gut rein? Oder liegt man direkt nach 10 Minuten irgendwie 3-0 hinten? Habe ich auch schon erlebt mit dem VfB. Waren wir mal auf Schalke, es war auch beim Felix irgendwie. Sind wir zu spät zum Spiel gekommen und so. Schnelles Aufwärmen, da stand es nach 20 Minuten 3-0.
Oh nee.
Und dann immer so, du weißt es ja nie, was vorher passiert. Kannst dich noch so gut vorbereiten. Ja.
Also würde ich daraus jetzt rückschließen, dass so ein Fußballspiel viel, viel Energie und Vibe ist. Was in der Mannschaft passiert, was mit der gegnerischen Mannschaft passiert, hört man den Trainer von außen, hört man ihn nicht? Will man ihn manchmal nicht hören?
Man hat ja schon so eine Art Qualität. Also ich will jetzt zum Beispiel, wenn wir aktuell bleiben, wenn jetzt der FC Köln nach Stuttgart kommt, ist der VfB schon Favorit. Aber ob wir jetzt nächste Woche in Hoffenheim, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast ausspielt, oder gegen Dortmund oder gegen andere gutes Team, dann ist es so, was an einem Tag halt passiert oder was in der Situation, man kriegt eine rote Karte oder der Spieler verletzt sich oder der macht einen Fehler. Es kann ja 1000 Sachen passieren auf dem Platz. Und am Ende ist dann schon, schon viel Energie auf jeden Fall auch.
Ich habe, glaube ich, gebe es jetzt direkt schon mal auf mit dem chronologischen Vorgehen.
Ich glaube es auch.
Trotzdem versuche ich mal, mich so an meinen roten Faden zu halten. Viel Energie hat es auch gebraucht. 884 Minuten ein freies Tor zu haben.
Mhm. Das stimmt.
Bei welcher Minutenzahl hast du zum ersten Mal hingehört?
Wahrscheinlich das erste Mal, als die Medien drüber gesprochen haben. Vorher war mir das nicht wirklich bewusst und dann wurde es ja von Woche zu Woche immer mehr. Und dann auch gut, dass es irgendwann mal vorbei war. Und es war tatsächlich auch ein Spiel gegen Köln, als wir den Rekord dann geknackt haben. Aber ja, das war einfach so ein mediales Thema. Aber ich sage auch immer, auch das ist eine Teamleistung gewesen. Also alleine als Torwart kannst du es ja nicht schaffen. Und wir hatten einfach unglaublich guten defensiven Verbund. Wir haben super gearbeitet. Aber ich muss auch sagen, es war so eine Phase in meiner Karriere, wo ich einfach auch topfit war. Das war ja unter Felix auch und so. Und da war ich echt so, ich habe mich so gefühlt, ja, schieß halt, ist egal. Passiert eh nichts und so. Auch im Training und so. Das war auch da, das war wie im Flow über mehrere Wochen.
Also im Training hast du auch keinen Ball
doch,
hinter die Linie
schon,
kommen lassen?
Natürlich schon.
Okay.
Aber da waren Dinge dabei wahrscheinlich, wo ich auch gedacht habe, ja okay, krass, dass ich den jetzt halte oder sowas halt, weißt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn man halt so, im Sport ist halt schon so, wenn du so in einer Power bist und so, in so einer Topform, wo du dich einfach unbesiegbar fühlst. Mhm. So beschreibe ich es jetzt einfach mal. Es ist nicht so, aber da ist es wirklich so, hey, ich fühle mich so gut und jetzt kann ich einfach Bäume anreißen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber bei mir wäre das so, weiß ich nicht, konzentriert auf ein Spiel oder ein Set oder wie auch immer. Mhm. Aber bei dir ging das ja wirklich über Monate. Mhm. Das war von Mai bis Oktober. Bis Dezember.
Das war letzter Spieltag, glaube ich, letzte Saison und dann war es
Saison. Mai bis Dezember.
Dezember.
Oktober.
Nicht, wahrscheinlich Oktober sowas. Wir haben in Bremen gespielt, ich weiß gar nicht mehr das Datum und so, aber es war schon irgendwie so Spätherbst auf jeden Fall.
Das ist so lange aufrecht
aber das
zu
ist
erhalten.
Ja die große Herausforderung, gerade bei Sportlern, die jetzt nicht nur einen, ich sag jetzt mal zum Beispiel Boxkampf haben, eben über Woche und das ist eben das Besondere auch bei Fußballern einfach, alle 3-4 Tage wieder neu auf dem Platz, wieder Top-Leistung, jeder erwartet so, hey, du wirst gejudged, du wirst direkt irgendwie bewertet und so. Und du musst halt immer alle 3-4 Tage oder jede Woche performen. Große Herausforderung, aber auch eben schön. Wo hast du das? In welchem anderen Job? Gibt wenige, glaube ich.
Wo du so kontrovers lebst, meinst du?
Ja, wo du einfach so jede Woche irgendwie so wettest, du hast jetzt 90 Minuten, musst halt performen. Also klar kannst du eine Präsentation halten und jetzt hast du irgendwie einen Termin und musst da hinstehen und eine Präsi irgendwas raushauen. Klar, aber weißt du, ob du das jetzt so jede Woche
hast? Na, du machst es ja nicht jede Woche vor 50.000 Menschen.
Genau, das sowieso nicht.
Ja. Ist mental für so einen Anfang 20-Jährigen, wenn du jetzt auch gerade deinen eigenen Sohn so ein bisschen im Hinterkopf hast, ja schon crazy.
Ja, eigentlich immer noch junge Menschen und jetzt auch werden sie ja immer jünger und ja, aber man wächst so mit rein. Also man will das ja auch. Das ist ja was Positives eigentlich. Klar, wenn es dann irgendwie mal gegen Abstieg geht oder sonst irgendwas, auch haben wir auch erlebt, dann ist es halt auch ein negativer Druck, klar. Aber es ist nicht einfach, aber ich glaube, auch heutzutage arbeiten viele mit Mentaltrainern zusammen oder hast du es so mitbekommen und so. Ist auch ein ganz anderes Thema als damals. Und aber am Ende ist es trotzdem so ein bisschen Charaktersache. Man will das ja auch. Also ich will nicht sagen, das Leben ist sonst langweilig, aber das ist auf jeden Fall ein Nervenkitzel jedes Mal.
Du meinst, man will das, weil man sich dafür entschieden hat.
Auf jeden
aber
Fall
du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, mit 15 zum VfB gehst, dann weißt du ja nicht, dass du auf einmal mit 24 dastehst und 884
Minuten.
Jeder
Junge, der jetzt beim VfB, sag ich mal, in der Jugend spielt, hat den Traum, Profifußballer zu werden. Das schaffen die wenigsten, aber es ist trotzdem eine gute Schule, um da durchzugehen, auch fürs Berufsleben. Aber ich glaube, jeder, der sich entscheidet, irgendwie wirklich professionell Fußball zu spielen, und es fängt ja nicht irgendwie, du bist ja nicht direkt Profi, entscheidet sich ja aktiv dafür, irgendwie auch das auszuhalten. Und auch aus Spaß das auszuüben. Auch wenn es ganz oft danach kein Spaß mehr ist, weil einfach auch mal keinen Bock hast zu trainieren und. Das Ganze drumrum.
Ja, so das Ganze drumrum ist ja auch so ein Thema. Du hast natürlich nachher eine riesen Aufmerksamkeit auf dir als Person. Es war bei dir ja extrem hier in Stuttgart. Also ich glaube nicht, dass du heute noch durch Stuttgart laufen kannst und ich erkenne keiner, oder?
Also ich kann durch Stuttgart laufen, aber ja, die Leute erkennen mich.
Das ist ja, aber auch so ein Teil, der dazu beiträgt, dass
ja, klar, das aber
ist einfach
es
crazy
ist. So, willst du das? Und kannst du auch gut damit umgehen?
Richtig.
Oder zerbrichst du halt da dran, ne, an dem Druck? Also ich hatte es letztens auch mit ein paar Jungs und so beim Paddle-Spielen, weil dann einer unbedingt mit mir spielen wollte. Und eigentlich war der Beste, aber da hat er dann irgendwie, dann haben wir alle so scherzhaft gesagt, so ja, jetzt spielst du neben Timo, jetzt geht nichts mehr und so, weißt du? Und das ist ja dann auch, willst du das als eigene Person eben und kannst du gut damit umgehen einfach.
Warst du dann jemand, der gut damit umgehen konnte?
Ich glaube schon. Komm schon aus einer sehr bodenständigen Familie. Und klar, Lebensstandard passt sich an, macht auch mal ein paar verrückte Sachen und. Aber ich glaube, letztendlich glaube ich schon, dass ich insgesamt ganz gut mit diesen Situationen umgegangen bin. Aber klar, ich hatte auch brutal schwere Phasen, wie zum Beispiel Vertragsverlängerung 2005. Da habe ich irgendwie tagelang nicht geschlafen und abgenommen. Ich weiß noch, erstes Spiel dann in Mainz. Die Fans haben sich, also die eigenen VfB-Fans haben sich geschlägert, und weil das so ein Hickhack war und so. Und heute würde ich ganz anders damit umgehen. Aber klar, in dem Fall wusste ich auch gar nicht, was ich noch machen soll und so. Habe dann noch weiter mit VfB unterschrieben und konnte mich dann eben auch positiv verabschieden, 2 Jahre später.
Jetzt bist du schon soweit.
Ja, nee.
Wir müssen zumindest einmal kurz über die Meisterschaft sprechen.
Ja, okay, kurz.
Kurz. 2006, 2007 seid ihr mit der, da warst du quasi schon altes Eisen. Und dann kam so der junge Mario Gomez, der
heute
junge Sammy Khedira.
In der Prime.
In
der Prime.
Aber da kamen die ganzen Jungen und du warst auf einmal einer der erfahrensten. So. Und konntest dann auch im Tor hinten stehen und so noch deutlichere Ansagen machen. Wann ist dir so aufgefallen, so, oh, ich bin so der Daddy hier?
Der Daddy. So alt war ich nicht. Aber ich mochte auch das, weißt du, auch das ist ja so Charaktersache, will jemand so eine Führungspersönlichkeit sein? Ich finde, als Torwart muss es per se sein.
Ja.
Aber da gibt es ja trotzdem noch einer, der ist vielleicht ein bisschen ruhiger, der andere füllt die Rolle aus. Ich war Vizekapitän und ich mochte das schon auch irgendwie so, Mannschaft zu führen und auch da jemand zu sein, der vorne weggeht.
Dann war die Saison tatsächlich ein bisschen crazy. Mhm. Also ich glaube, ihr seid ganz gut gestartet.
Ging so. 0-3 ja. In Nürnberg zu Hause.
Ja, so die ersten. Ich rede mehr so von mehreren Tagen. Und dann ging es irgendwie ein bisschen schwach. Warte, dann habt ihr, glaube ich, sieben
Was?
Schlechte Tage hattet ihr.
Sieben schlechte Spieltage?
Ja.
Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Saison verlief. Ich weiß nur, dass wir...
Ah, wir wissen ja jetzt, dass dein Gedächtnis nicht so toll
genau.
ist.
Genau. Ich glaube, Halbserie wären wir irgendwie so 7., 8. oder sowas. Also irgendwo ganz graues Mittelfeld. Und dann war es auch so, dass wir einfach am Rückrunde, ja, dann lief es auf einmal. Und die letzten 8, 9 Spiele haben wir alle gewonnen.
Komplett.
Und, ja. Komplett. Und da waren wir auch in so einem Flow. Trainer hat uns auch lange Leine gelassen und so. Und dann lief es einfach.
Trainer damals Armin Fee. Wie war der so im Vergleich zu Felix Magath?
Ganz anders.
Man kann es ja fast direkt miteinander vergleichen.
Viel mehr Kommunikator auf jeden Fall. Mhm. Felix hat halt schon viel über Druck und Angst gemacht auch und so und halt eben Training. Aber wir hatten auch Alfons Siegel, Co-Trainer, der hat es auch gut gemacht und so. Und ich war auch, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu jetzt der Diplomatischste. Mhm. Und ich war schon auch immer so zu ehrgeizig oft. Und bin schon auch oft angeeckt und die haben es dann schon auch geschafft. Wir waren oft essen und haben geredet und so und die haben mich dann schon auch ein bisschen eingefangen.
Ah ja, du bist angeeckt.
Natürlich, das ist viel zu oft.
Echt?
Klar.
Warum? Mit was?
Mit was? Mit meinen Aussagen, mit meinem Verhalten. Deswegen habe ich auch in Hoffenheim keinen neuen Vertrag mehr gekriegt, zum Beispiel. Es gab schon viele...
Weil du einfach Dinge ansprichst, die du denkst,
ja,
die dich stören.
Ja, so ungefiltert halt wahrscheinlich. Damals auf jeden Fall.
Hm.
Es war nicht politisch korrekt oder habe mich eben nicht auch da zurückgenommen. Aber das war halt auch so die Sache eines Führungsspiels, habe ich halt eben immer so interpretiert. Und ich komme auch schon aus der Generation so von... Da waren, also ich will das jetzt nicht vergleichen zu den Jungs, die heute spielen, aber damals war wirklich so, die Jungs vor mir waren Bobic, Berthold und es waren halt so Männer, gefühlt halt, weißt du, so Alpha-Tiere, Kahn, Ballack und so, Frings, diese Art von Fußballern, das hat sich ja auch komplett geändert und so und wahrscheinlich war das schon noch so ein bisschen in mir drin, dass man auch wirklich mal so draufhauen muss.
So richtig auf den Tisch haut.
Ja.
Den Eindruck vermittelst du gar nicht tatsächlich.
Ja, nicht mehr.
Nicht, warst du damals schon echt so, hättest du nicht so nett mit mir gesprochen?
Wahrscheinlich nicht.
Oh, oioioioi. Anyway. Es kommt.
Es gibt nur jetzt. Von daher. All we have is now, sagt ein Freund immer zu mir.
Das stimmt.
Ja. Deswegen machen wir jetzt das Beste draus.
Viva la vida. Machen wir. Es kommt der letzte Spieltag. Ihr müsst gegen Cottbus gewinnen und dann seid ihr deutscher Meister. Mhm. Zu Hause. Es war ähnlich warm wie heute.
Super Fußballwetter.
Es war ein wahnsinnig schöner, so strahlend blauer Himmel wie heute. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. War aber so, dass ihr erstmal zurücklagt.
Ja, aber auch in der Saison hat uns das irgendwie nie umgeworfen.
Ja.
Klar, Schalke hat auch 2-0 geführt und so, war komisch, glaube ich. Aber wir haben in dieser Saison so viele Rückstände aufgeholt und umgebogen, deswegen war das für uns gar kein Thema.
Du sagst gerade, Schalke lag zu dem Zeitpunkt 2-0 vorne. Mhm. Wie kriegt man das mit während so einem Spiel?
Ich weiß nicht mehr, ob wir es währenddessen mitbekommen haben und so, aber Halbzeit auf jeden Fall. Ich glaube, die haben die Ergebnisse auch nicht angezeigt, aber man bekommt es ja auch mit von den Fans so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen Unruhe. Ja, aber Auf dem Platz konzentriert man sich das, was man zu tun hat.
In so einem Spiel speziell, in so einem High-Class-Spiel, was passiert da in der Kabine, die 15 Minuten?
In der Halbzeit? Mhm. Boah, da ist jeder macht halt so, jeder bereitet sich ja auf sein Spiel auch vor, auch vorm Spiel und so, und jeder ist einfach in so einem krassen Tunnel drin. Jeder ist brutal angespannt, klar. Und fiebert dem entgegen. Man weiß halt, okay, heute ist die Entscheidung. Heute entweder Hü oder Hot. Das ist schon so, also so Spiel erlebst du einfach nicht oft.
Ja, eben. Aber generell, was gibt's noch mal eine Ansprache dann während der Halbzeit in der Kabine? Kriegt man die überhaupt mit?
Ja, schon. Also klar, gibt's immer irgendwelche taktischen Sachen, die man vielleicht verändert und so. Hm. Aber am Ende ist es trotzdem auch viel Intuition auf dem Platz.
Und dann gewinnt ihr dieses Spiel noch 2-1. Mhm. Werdet deutscher Meister. Und ich glaube, es war total krass, euch da zu sehen im Cabrio und über den Schlossplatz. Und es waren so viele Menschen. Und erinnerst du dich da noch dran?
Klar.
Also hast du das richtig abgespeichert als Erinnerung?
Ja, schon. Also klar, jetzt hat irgendwie jede einzelne Sekunde von dem Autokorso und so, wir waren ja ewig lang auch unterwegs. Aber,
ewig.
Ja, aber so klar, so Bruchstücke auf jeden Fall. Ich bin ja dann auch ausgestiegen aus dem Autokorso, weil ich auf Toilette musste. Wir waren ja da stundenlang drin. Und dann habe ich noch meine Familie im Schlossgartenhotel getroffen und bin als Einziger und alleine den Schlossgarten hochgelaufen zur Bühne dann, zum Schlossplatz. Die anderen sind ja dann, eigentlich wollten die ja nochmal zurückfahren und dann sind sie ja außen rum.
Ja.
Und ja, gibt schon viele Erinnerungen an den Abend.
Aber an dem Abend wusstest du auch schon, dass du in der kommenden Saison nicht für den VfB auflaufen würdest.
Das ist richtig. Ich wusste schon ganz lange.
Seit Dezember.
Mhm.
Was war denn das für ein Gefühl? Du bist auf der einen Seite total euphorisch und feierst die Meisterschaft und gleichzeitig weißt du, wir sind hier fertig.
Das Schlimme war für mich eher nach dem Pokalfinale. Wir haben ja eine Woche später noch Pokalfinale gehabt und leider verloren. Und dann da zurückzukommen und auf den Parkplatz fahren und zu wissen, okay, das war's jetzt, das war schon hart. Das war schon extrem, weil so eine lange Zeit irgendwie und alle verlassen dann den Parkplatz, verabschieden sich und für dich ist halt so Cut. Das war's jetzt hier im VfB.
Ich verstehe ja bis heute nicht, warum das alles so gekommen ist. Vielleicht möchtest du...
So kommen müssen.
So kommen hat müssen.
Klar.
Alles hat einen Grund.
Auf jeden Fall.
Im Nachhinein versteht man den meistens besser. Aber ich würde den noch viel besser verstehen, wenn du mich jetzt einmal in den Dezember mitnehmen würdest. 2020.
Ich glaube, man muss so ein bisschen vorher anfangen. Es war ja die Vertragsverlängerung vorher schon so ein Riesenhicker und so. Ja. Und dann war ich einfach brutal unsicher, was mache ich. Und da war aber dann für mich klar, okay, ich muss auch was Neues machen und so. Ich will einfach so den nächsten Step machen. Wie das dann gelaufen ist und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich hätte einen 5-Jahres-Vertrag irgendwo beim VfB unterschrieben und hätte dann irgendwie für eine Ablöse den Verein verlassen, weil es dann einfach auch sicherer gewesen wäre, wohin ich gehe. Also klar, Valencia war fix und eigentlich sollte Canizares aufhören und ist die klare Nummer 1 sein. Das war dann nicht der Fall. Der Manager war weg. Ich hatte in der Saison 3-4 Trainer und es war einfach ein scheiß Jahr. So als erstes Jahr im Ausland. Wir haben ja trotzdem irgendwie den Pokal gewonnen und als Koman Trainer war. Mhm. Aber ja, ich wollte einfach so den nächsten Step machen. Valencia war einfach der falsche Verein zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ich wäre auch gerne länger dort geblieben. Also ich hätte nie gedacht, dass ich bei so vielen Vereinen zum Beispiel spiele. Mhm. Und dass ich auch vereinslos, aber es hat alles passieren müssen, damit ich wahrscheinlich auch charakterlich wachse und eben nicht mehr so undiplomatisch bin oder etc. pp.
Du hast damals aber sicherlich ja auch Angebote vorliegen gehabt von anderen Vereinen auch in Deutschland.
Nö.
Bevor du bei Valencia unterschrieben hast.
Nö.
Nein?
Ich hätte zwar viermal zu Bayern gehen können. Da war ja so.
Oh. Ja.
Aber sonst, nee, das war auch alles voll, glaube ich. Also in Deutschland.
Zu dem Zeitpunkt einfach.
Ja.
Aber es ist ja auch krass, also für mich.
Ich wollte auch ins Ausland.
Das wolltest du so oder
ja,
so,
ja.
Egal.
Naja.
Und dann war es halt Valencia, weil.
Ich habe mir den Verein ausgesucht, weil die Top-Vereine ist eh schwierig hinzukommen. Hm. Und jetzt so, da muss es irgendwann auch zeitlich passen. Ein Top-Torhüter geht von irgendwie den Top, sage ich jetzt, Top 10 in Europa. Und es war einfach so der Verein, die waren ja schon in den Top 4 in Spanien zu der Zeit. Und dann habe ich mir einfach ausgesucht. Es hätte auch passen können.
Ich glaube, tatsächlich habe ich noch im Kopf, dass du nach diesem ganzen Hickhack und nach der Meisterschaft warst du bei SWR in der Landesschau oder Sport am Sonntag um vor 8, was auch immer. Und hast erzählt, du hättest sogar jetzt schon, würdest du Spanisch lernen.
Ich habe ein halbes Jahr Spanisch gelernt.
Ja. Also so von deinem Setting her und alles, was du hast dich da schon total drauf eingeschossen.
Ja, absolut. Valencia. Mein Berater kam auch ein paar Wochen vorher nochmal irgendwie. Du kannst jetzt auch zu, ich weiß gar nicht mehr, Lazio Rom oder irgendwie sowas. Und dann hab ich gesagt, was soll ich jetzt nach Lazio Rom? Ich habe in Valencia unterschrieben und so. Und der hat es halt schon kommen sehen wahrscheinlich. Und der war dann auch nicht mehr lange mein Berater. Und ich habe mich da so drauf fixiert. Hm. Wie soll ich jetzt irgendwie ein paar Wochen vorher nochmal sagen, ja okay, jetzt gehe ich doch woanders hin.
Du meinst, der hat es schon kommen sehen? Und
weiß es nicht, aber.
Du wolltest ihn dann aber nicht mehr haben. Oder
nein,
wie war das?
Ich habe mich einfach so für einen Verein committed einfach.
Ja.
Wie kann ich jetzt vorher nochmal
so wie
kurz
für einen VfB auch.
Genau. Muss man ja auch.
Bist du deiner Ansicht nach vom VfB damals vielleicht nicht so 100% cool behandelt worden?
Boah, das würden die auch sagen wahrscheinlich.
Also wechselwirkungsmäßig.
Ja, aber es hat einfach für mich entschieden, wegzugehen. Und dann hätten die auch machen können, was sie gewollt hätten.
Ah, also du hast einfach generell gesagt, du bleibst nicht beim VfB.
Genau.
Und der VfB hat es halt probiert und hat gesagt, hier, pass auf, wir wollen es früh klar machen mit dir.
Genau.
Lass uns im Dezember reden, unterschreibst du nicht. Und du hast gesagt, nein, ich will weg.
Genau.
Okay.
Ich habe ja schon bei Valencia unterschrieben im Winter.
Schon bevor das alles publik wurde mit Dezember und so?
Boah, weiß ich nicht mehr genau den Ablauf und so, aber es war schon für mich sehr früh klar. Ich sage auch immer, wir sind nur deswegen Meister geworden. Alles hat ja seinen Grund und so. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hätte, dann wären wir vielleicht nie Meister geworden. Und für mich war das wie so ein Drehbuch halt. Das hat so passieren müssen. Ich habe da wirklich irgendwie so losgelassen auch und so und habe die Zeit, glaube ich, auch nochmal richtig genossen, das letzte halbe Jahr. Und ich glaube, es gibt halt so ein paar Sachen, die müssen so laufen.
Und dann hast du gerade schon gesagt, es war alles so ein bisschen chaotisch, ein bisschen turbulent bei Valencia. Du warst insgesamt nur 1,5 Jahre da. Mhm. Hast immer mal wieder, also bist quasi, wolltest als Nummer 1 hin, warst dann aber gefühlt nicht so richtig die Nummer 1.
Es war immer im Wechsel. Also ja. Der Trainer hat uns nie gesagt, wer wann spielt und dann immer nur bei der Mannschaftsbesprechung und so. Und dann, als der erste Trainer Kicker Sanchez Flores gegangen ist, kam Koeman. Der hatte die alten Vereinsikonen aussortiert, dann war es Nummer 1. Und dann ist der aber auch irgendwann weg gewesen. Da kam wieder ein neuer Trainer, neuer Torwart. Und dann war ich tatsächlich beim ersten Spiel nicht, weil ich dazwischen eben noch diese Ausbotung der Nationalmannschaft hatte. Also es war Sommer, EM 2008.
Mhm.
War aber nicht dabei. Kam ein neuer Trainer, neuer Torwart und dann hat er mir beim ersten Spiel gesagt, du spielst nicht oder du bist nicht mal im Kader und so. Und dann war für mich so, okay, dann bin ich nicht zum Spiel hingegangen und dann war für den neuen Trainer auch klar, okay, das war vorbei. Dann wäre ich fast noch irgendwie in Hoffenheim gelandet im Sommer, bevor die dieses sensationelle halbe Jahr hatten. Das hat nicht funktioniert und dann bin ich eben im Winter hingegangen. So, war ungefähr der Ablauf, ganz grob.
Du hast die Entscheidungen, die du in deiner aktiven Fußballerkarriere getroffen hast, schon sehr bewusst getroffen, oder?
Schon, ja. Aber ich war auch dankbar, dass ich zum Beispiel noch bei Schalke untergekommen bin. Da hatte ich ja keinen Verein. Und dann hat sich Ralf Fährmann das Kreuzband gerissen und so. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Also es war eher, ich durfte dann nochmal irgendwo in die Phalanx, irgendwie Champions League Verein und Schalke eintauchen. Aber ja, ich habe auch zum Beispiel, als ich einzellos war, 2-3 Vereine im Ausland abgesagt, obwohl ich wusste, okay, morgen muss ich wieder auf dem Dorfplatz trainieren gehen. Das ist auch ungeil.
Ist es?
Ja, weil du weißt so, hey, keine Ahnung, kommt überhaupt noch mal was? Du trainierst dann da vor dich hin und das war mental mit die schwerste Zeit auf jeden Fall. Und dann war das halt mit Schalke und dann am Ende auch nochmal mit Frankfurt. Da war es ja auch so, dass es keinen Verein hat und so. Und dann ist man schon sehr demütig und dankbar, irgendwie nochmal im Fußballgeschäft stattzufinden.
Das heißt, du warst dann zu Hause in Hofheim?
Nö, hier in Stuttgart und hatte einen Torwarttrainer, der war früher beim KSC und ist jetzt eben auch wieder, also der ist hier beim VfB mittlerweile in der Jugend. Mit denen habe ich dann immer trainiert. Hier. Auf dem Dorf irgendwo bei Pforzheim.
Ah, auf dem Dorf. Ja. Ich war gerade irritiert, weil ich dachte, du.
Nee, alleine.
Letztes Trainingsgelände vom VfB in Dorfplatz.
Nein.
Und dann einfach fit halten. Was macht man in der Zeit? Fit halten, gucken, dass es weitergeht.
Klar. Bringt ja nichts.
Hattest du damals schon Mentaltrainer?
Nee, nicht wirklich.
Irgendjemand, mit dem du sprechen konntest?
Nee, nicht wirklich.
Hast du das alles mit dir selber ausgemacht dann?
Redet ja schon mit Freunden. Ich habe schon, ich weiß aber nicht, ob es in der Zeit war, auch so ein bisschen Psychotherapie gemacht und so. Und aber ich weiß nicht mehr, ob das genau in der Zeit war.
Wird man da härter? Weil mehr an einem abfallen muss? Eher weicher?
Ja.
Deine Kanten sind abgeflacht.
Auf jeden Fall.
Verletzlicher ja
vielleicht auch.
Verletzlicher?
Ja, klar.
Du hast das Thema gerade schon angesprochen, Nationalmannschaft, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
Das wird ein langer Podcast, gell?
Ja.
Ja, haben wir schon. 46. Ja. Okay.
Alles ist gut. Ist das okay?
Ja, alles gut.
Wenn ich dich jetzt schon mal am Mikro habe, dann
natürlich.
Quetsche ich dich aus wie eine Zitrone.
Hau rein.
Ja, Nationalmannschaft. War auch eine spannende Zeit. Dann auch so mit 2006 und mit den beiden Größen Kahn und Lehmann und du als Nummer 3, aber trotzdem irgendwie voll mit dabei so im Team und man hat dich schon immer sehr, sehr wahrgenommen und ich glaube, ich habe das nie wieder erlebt, da danach, dass in der Nationalmannschaft der dritte Torhüter noch trotzdem so.
Ich glaube, es ist nur, weil du mich so gut fandest.
Mit dabei war.
Nein, ich glaube nicht, dass du mich so gut fandest. Das ging anderen wahrscheinlich nicht so.
Das glaube ich nicht. Ich fand dich schon sehr präsent. Trotzdem waren damals Kahn und Lehmann oder Lehmann und Kahn noch präsenter.
Nein, klar.
Wie war denn das Verhältnis damals? Ich meine, du bist ja doch eher. Gut, wir wissen jetzt, du bist ein bisschen kantig gewesen damals, ein bisschen rough, ungefiltert.
Nicht so wie die.
Olli Kahn war noch ungefilterter.
Das stimmt. Jens Lehmann auch besonderer Charakter, heute immer noch. Also zieht immer noch vor Gericht und keine Ahnung.
Baut Garagen.
Ja, irgendwas. Ganz komische Sachen. Ich glaube, da war schon ein bisschen ruhiger, aber es war einfach gut. Was heißt gut, aber es war eine komfortable Situation, den beiden einfach so auch zuzuschauen. Ich meine, das sind einfach mit die besten Torhüter ever gewesen in Deutschland. Und da einfach auch viel mitzunehmen oder auch das einfach mitzuerleben. Und es hat ja letztendlich bei der WM, als Nummer 3 hast du jetzt keinen Auftrag, du weißt, du spielst nicht und so. Ich hatte kurz vorher auch einen richtigen Bandscheibenvorfall und war auch so, das wissen auch wenige, dass ich da auch auf der Kippe stand, ob sie mich überhaupt noch mitnehmen und so. Und dann Mohl hat mich wieder hinbekommen und die Physios. Und es war auf jeden Fall eine besondere Zeit, diese 4 Jahre Nationalmannschaft, 5 Jahre Nationalmannschaft. Seit 2003 war ich so mit dabei, bis 2008. Und eben eine Heim-WM im eigenen Land ist ja auch ganz besonders.
Ja, doch.
Es auf jeden Fall.
Es hat auch tatsächlich dadurch, dass es 2006 war und das beim VfB ja dann auch alles so war, habe ich das Gefühl, das war so 2 Jahre. Fußballglück hier in Stuttgart. Das war schon mit dem Public Viewing damals.
Nein,
auf dem Schlossplatz.
Schon. Ja, es war das erste Mal auch so eine gute Energie im Land auch wieder.
Ja.
Und jeder war auch stolz, mal wieder Deutscher sein zu dürfen und so. Und es war schon so ein krasser Aufschwung auf jeden Fall. Das hat man schon gemerkt, das haben wir auch gemerkt. Also dieser Hype im ganzen Land und so. Wir haben uns ja letztens wieder getroffen vor, ich weiß gar nicht, 1-2 Monaten mit der Nationalmannschaft von damals.
Ach was?
In Nürnberg. Und es war schon auch wieder, wir haben den Film nochmal angeschaut und die ganzen Leute zu sehen und so ist schon einfach besonders. Und das ist auch so weit weg eigentlich, dass man so selber, also wenn ich darüber nachdenke, dass ich das alles miterlebt habe, ist schon ganz besonders auf jeden Fall.
Es gab damals tatsächlich ein Lied von Xavier Naidoo. Mhm. Danke.
Ja, schönes Lied.
Wahnsinnig schönes Lied, habe ich immer noch auf meiner Playlist, kommt auch manchmal noch beim Autofahren.
Okay.
Und dann kriegst du richtig, das kommt dann alles nochmal so nach oben, was damals so war. Das war schon ziemlich cool.
Absolut.
Der Vibe. Und ihr macht dann immer mal wieder so ein kleines Klassentreffen, oder? Wie darf ich das verstehen?
20 Jahre her.
Aber gab es wirklich dann eine WhatsApp-Gruppe und schreibt dann?
Nee, ist per E-Mail gelaufen.
Ach so.
Über den DFB. Die laden dann ein und dann sagt man zu.
Aber habt ihr noch eine WhatsApp-Gruppe oder hast du noch Kontakt? Ja. Kontakte?
Boah, wenig. Also es verläuft sich alles. Jeder hat ja sein eigenes Leben. Wenn man sich sieht, ist cool, aber wir haben jetzt keine irgendwie.
Gut, ihr seid auch nicht mehr Anfang 20 und geht noch ein Bier trinken um die Ecke. Das ist alles.
Gehe schon immer nur
um ein Bier.
Natürlich. Viel reifer.
Die wilden Zeiten.
Nee, aber vorbei. Jeder hat ja sein eigenes Umfeld auch und so. Klar. Weißt, jeder lebt ja woanders, auch die Jungs vom VfB und so, auf der ganzen Welt zerstreut. Aber das macht der VfB jetzt auch viel besser als in den letzten, also in den letzten 2-3 Jahren, dass auch jetzt beim ersten Spiel wieder so viele Jungs da gewesen und so. Seit eben auch der Ruben Kasper das so mit eingebracht hat da. Und ist einfach eine schöne Gemeinschaft dann. Und wenn man es immer wieder trifft, ist es einfach schön.
Du hast
Nächstes Kapitel.
Wir sind. Möchtest du?
Nein,
das möchtest du noch irgendwas ansprechen, was du noch nicht gesagt hast?
Guck nur, wie viele Seiten du noch hast.
Ach so. Du, die, ich gehe da so durch. Vielleicht überspringe ich auch mal eine, je nachdem. Ja. Wir haben gerade schon über dein Karriereende so ein bisschen gesprochen. Hoffenheim, Lissabon, Schalke und dann Frankfurt. Mhm. Und dann war es fertig. Und war das auch eine bewusste Entscheidung von dir? Oder hättest du noch weitergemacht?
Ich wäre gerne nach Amerika gegangen.
Ja.
Ich war in Seattle, habe mir das da angeschaut und so, und die hatten einen deutschen Trainer. Und es wurde dann an der Hüfte arthroskopiert. Der Arzt sagte so, 3 Monate, bist wieder fit. Und dann waren es 4, 5, 6, 7 und dann war klar, das ist vorbei. Und dann habe ich im März, ich glaube 16 oder so, dann auch offiziell verkündet, dass ich aufhöre. Was auch nochmal ein krasses Medienecho gab, obwohl ich ja dann schon 3, 4 Jahre irgendwie raus war. Und also es hat sich so hingezogen und es hat es mir aber ein bisschen einfacher gemacht, zu sagen, okay, es geht auch körperlich nicht mehr und deswegen kann ich besser damit abschließen.
Also war es tatsächlich eher so wässrig und nicht so ein extrem harter Cut wie damals zwischen Stuttgart und Valencia.
Ja, genau.
Das heißt, es war mental für dich auch in Ordnung, weil du dich vorher schon ein bisschen anders beschäftigen musstest. Ich meine, Fußball war ja dann nicht mehr dein
Leben.
Ich
habe Reha gemacht.
Ja.
Und so, es wurde dann einfach immer weniger und so, weißt du. Aber auch so das Jahr nach der Karriere, da braucht man schon erstmal Zeit. Und was die neue Leidenschaft, ich bin viel gereist, habe einfach ein neues Leben irgendwie erstmal, was heißt aufbauen müssen, aber erst einen neuen Inhalt, das ist ja schon extrem anders einfach, weißt du. Man probiert sich aus, habe eine Trainerausbildung gemacht und so, wusste, okay, das ist jetzt nicht meins. Hier mit einer Agentur am Start gewesen, so Sportbusiness. Einfach viel ausprobieren gewesen. Und viel halt einfach auch diese Freiheit, da sollte man schon auch haben oder sich dann auch nehmen zu gucken als Ex-Profisportler, wo ist denn meine neue Erfüllung?
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, weil der Name Timo Hildebrand ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Fußballer.
Echt? Immer noch?
Torhüter.
Ja, du hast mich halt früher erlebt.
Obwohl ja, du so jung aber warst. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt.
Ja,
also ich gehe jetzt von dem Zeitpunkt aus. Und dann ist deine komplette Persönlichkeit in Anführungsstrichen
weg. Klar bin ich immer noch verortet mit VfB, Fußball, Stuttgart und so, aber.
Das ist voll schön, dass du jetzt Botschafter bist beim VfB.
Ja,
Markenbotschafter. Was macht denn so ein Markenbotschafter eigentlich?
Der geht auf Veranstaltungen zum Beispiel.
Ach, wie schön.
Der geht mit auf Champions League Reisen.
Das ist auch schön.
Im Stadion, Interviews, in die Logen gehen, den Verein repräsentieren.
Shake Hands.
Spielen. macht Spaß. Also das ist ja eine schöne Aufgabe und das hilft uns extrem. Also Kakao, Hansi Müller und Guido machen das ja auch. Und es macht Spaß, einfach so seinen Herzensclub zu repräsentieren. Also wir sind ja alle positiv verortet. Wir profitieren davon, der VfB profitiert davon. Es macht es einfach ein schöner Job.
Du hast...
Also es ist kein Job.
Na, ja. Es ist eine Berufung. Die Berufung, Timo Hildebrand zu sein.
Gott, das hört sich viel zu groß an. Nee, es ist einfach so, eigentlich ist ja was Schönes, ja auch eine Wertschätzung, wie man letztendlich auch als Charakter ist. Dass man gefragt wird, hey, kannst du den Verein, meine 150.000 Mitglieder hier in der Region, einfach das Nonplusultra und einfach auch dann vor Menschen sprechen zu können, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind zum Beispiel. Und seine Meinung äußern zu dürfen oder auch angesehen zu werden als sympathischer Mensch oder whatever.
Das heißt, du und der VfB, ihr wart nie irgendwie schlecht aufeinander zu sprechen? Oder gab es schon mal eine Phase und jetzt seid ihr dann wieder zusammengefunden?
Natürlich.
Ist auch schön. Und jetzt bist du total verwurzelt hier in Stuttgart.
Ja, ich erinnere mich gerade, Kakao hat ja auch mal mit Vertragsverhandlungen so ein bisschen Theater gehabt mit dem VfB und so. Aber das ist einfach, weil Geld spielt einfach eine große Rolle im Fußball. Es ist einfach so und wird gemessen, also die Wertschätzung ist ja immer gemessen an monetären Bezahlung, wie das im normalen Job halt auch ist. Und Pferd aus dem eigenen Stall ist ja oft nicht so viel wert, wie wenn jemand von außen kommt. Und das ist dann immer so, als Eigengewächs muss man, glaube ich, so ein bisschen mehr kämpfen oder musste man mehr kämpfen, als wenn jemand eben von außen kommt. Und da, ich glaube, darum ging es immer. Fällt mir immer jetzt Kakao auch ein und so, der ein bisschen Trouble hat und so. Aber es ist gar kein Thema mehr. Also es ist so, es gehört einfach mit dazu. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein schwieriges Verhältnis hatte mal zum VfB.
Naja, so Vertragsverhandlungen sind immer...
Immer schwierig.
Immer schwierig, meistens, ja. Auch wenn man sich mag.
Ja, ja, klar.
Von der Seite habe ich es aber tatsächlich noch nie betrachtet. Finde ich schön, dass du das jetzt noch so gesagt hast, weil es...
Was denn?
...viel wert ist. Naja, dass Eigengewächse vielleicht weniger gut bezahlt werden, weil ich glaube, es gibt halt diesen Oberbegriff Fußballer. Die kriegen alle zu viel Geld.
Klar.
Das ist, glaube ich, so die generelle... Auffassung der Gesellschaft von Fußballer in Deutschland. Und wenn man es von der anderen Seite betrachtet, kriegt es aber auf einmal natürlich auch einen anderen Vibe, so ein bisschen.
Sowieso. Ja, die meisten wissen ja gar nicht, was alles dazugehört oder wie intensiv das einfach auch ist.
Das heißt, du findest es schon, die Gehälter, die gezahlt werden, schon gerechtfertigt?
Ich weiß nicht, die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen.
Naja.
Es ist viel Schmerzensgeld dabei. Klar, es ist extrem übertrieben. Also mittlerweile, also der Sprung jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ist das ja nochmal so krass geworden. Aber ja, der Markt regelt letztendlich und es ist immer mehr Geld drin, es sind immer mehr Sponsoren und ob das fair ist oder nicht und das brauchen wir gar nicht anfangen.
Ich glaube, dass man das auch nicht mehr ändern wird und dass es, wenn dann nur noch weiter nach oben geht und nicht mehr nach unten. Aber was ist denn so was viel wert ist? So, man merkt es oder hört es immer mal wieder, der VfB hat 1, 2, 3, 4, 5 gute Spieler oder einen Leistungsträger oder zwei Leistungsträger und dann funktioniert es mal eine Saison super, vielleicht eine zweite Saison auch noch und nach der zweiten Saison spätestens ist er aber dann entweder bei Bayern München oder bei Borussia Dortmund. Warum ist es so?
Weil es einfach noch bessere Clubs gibt. Und jeder Spieler vielleicht noch ein bisschen mehr. Also das eine ist sportlicher Erfolg und das andere ist einfach auch Geld, was dazugehört. Und je besser du bist, desto mehr willst du letztendlich und kannst auch mehr erreichen. Also ich habe zum Beispiel nie eine Entscheidung getroffen, das Geld deswegen. Ich wollte einfach zum besseren Club, ich wollte, keine Ahnung, Titel gewinnen etc. und so. Und ich glaube, darum geht es bei jedem Spieler. Also ich wäre auch gern zu Real Madrid gegangen und keine Ahnung oder whatever, nach England zum besten Club und wäre da gerne Meister geworden oder sowas. Aber das ist ja auch so schmal, dass du das überhaupt schaffen kannst, auch mit dem VfB Meister zu werden. Das ist so utopisch einfach. Mhm. Und jetzt ja noch mal viel mehr, wenn man sieht, wie oft jetzt Bayern in den letzten 15 Jahren Meister geworden ist. Mhm. Deswegen ging es mir immer darum, einfach auch den Next Step zu machen und nicht irgendwie noch mehr Geld zu verdienen.
Und du kannst jetzt natürlich nur von dir und über dich sprechen. Mhm. Aber warum würde ich denn als Fußballer zu Bayern gehen zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin nur, weiß ich nicht, zweite oder dritte Garde?
Gewinnst du ja trotzdem.
Ja, aber du spielst ja nicht.
Ja, aber es ist schon nochmal so ein, sich da durchzusetzen und einfach mit dem Besten zu trainieren, mit dem Besten zu spielen. Ich meine, du kommst dann die Frage nicht umsonst, ob du zu Bayern München kommst. Wir haben ja trotzdem irgendwie einen Plan. Am Ende können 11 spielen, klar, aber du weißt ja nie, wie was läuft. Und das ist so die Herausforderung, kann ich das auch noch schaffen? Das ist schon.
Also mehrheitlich einfach Ego auch.
Was heißt Ego? Aber so den Next, klar, heute denke ich
anders. Weil du hättest du ja damals in Stuttgart, du hättest ja das, also das Jenseitsvermächtnis hättest du dir aufbauen können.
Denkmal.
Bist nicht, Statue. Ja, Denkmal. Aber da bist du jetzt nicht der Einzige. Es gab bestimmt noch 3, 4 andere, klar, die das auch hätten machen können. Klar. Die sind auch, jeder Einzelne hat die Entscheidung getroffen, wegzugehen.
Klar. Heute denke ich auch anders darum und so. Aber ich glaube so, auch als Mensch weiterzukommen, seinen Horizont zu erweitern. In Stuttgart hatte ich alles. In Stuttgart, das ist auch, am Ende ist es ja immer dasselbe halt, weißt du? Du gehst ins Stadion, spielst Fußball, bla bla bla. Das ist so deine Komfortzone. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, wenn du dann nochmal irgendwo anders hingehst. Bei Bayern ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn du da spielst, weil du gewinnst halt immer und bist immer Meister, bla bla bla. Ja. Und bist einfach bei einem der besten Clubs, da brauchst du nicht weggehen. Aber ich glaube, wenn man so bei, keine Ahnung, ganz, ganz vielen anderen Vereinen, willst du einfach so den Next Step machen. Aber ja, ich denke heute auch, das beobachte ich auch bei Spielern heute beim VfB zum Beispiel, aber auch beim Trainer. Ich glaube schon, dass der Gedanke ist so, hey, ich habe mir jetzt was aufgebaut und so, warum soll ich jetzt irgendwie das Risiko eingehen, so woanders hinzugehen, weißt, wenn es nicht funktioniert. Also es ist schon so, man weiß, wo man ist und was man auch dran hat. Schon auf, ich glaube, hat schon so, die Wertschätzung hat es ein bisschen gedreht. Hat immer was mit sportlichem Erfolg zu tun, auch, klar. Aber wie du sagst, am Ende hätte ich auch mein ganzes Leben noch mal VfB bleiben können und wäre vielleicht schon, keine Ahnung, Präsident oder whatever.
Ja,
aber
weiß ich nicht,
keine
ob das
Ahnung,
jetzt so erstrebenswert ist.
Ja.
Aber deine Geschichte wäre vielleicht anders gelaufen.
Vielleicht hätte ich keinen Sohn heutzutage. Mhm. Dann vielleicht hätte ich den und den Menschen halt kennengelernt.
Es läuft alles darauf zurück, dass alles seinen Grund hat. Egal, was passiert, alles hat so ein bisschen Reason.
Denke schon.
Ein bisschen ein Grund, weshalb wir hier in dieser schönen Umgebung heute sitzen.
Wo sind wir denn eigentlich?
Wir sind bei dir im Restaurant.
Bisschen Werbung.
Nach ja,
einer
natürlich.
Stunde kann man schon mal machen.
Ja.
Ja.
Ja. Also wir sind im Vai. Mhm. VHY. Ausrufezeichen.
So ist es.
Das ist deine eigene Gastronomie. Ist jetzt die Frage, lieber Fußballer oder lieber Gastronom, die erspare ich dir jetzt.
Gerne.
Warum heißt es Vai? Was ist der Grundleitsatz?
Was denkst du denn?
Was denk ich? Mhm. Ich habe recherchiert, ich weiß warum.
Du weißt warum?
Ja, ich dachte, ich lass dich erzählen. Damit.
Aber vielleicht kannst du ja aus deiner Sicht, was du recherchiert hast,
naja, treffen. Es ist auch ein Grundsatz.
Ja.
Es ist eine Grundsatzfrage.
Es ist halt dieses Warum.
Warum?
Warum? Und deswegen haben wir ja auch das Ausrufezeichen gemacht, weil wir die Antwort sein wollen und keine Frage. Tierleidfrei zu essen sozusagen, ohne jetzt irgendwie ein Dogma draus zu machen und irgendwie ein großes Zirkus mit Tiere, ohne Tiere oder ihr seid alle schlechter Menschen und so. Mir ist das Thema einfach wichtig, ich wollte es voranbringen und einfach auch ganz pragmatisch an die Sache rangegangen. Sagen, hey, es gibt nichts in Stuttgart oder nichts, wo ich denke so, hey, oder zumindest in der Innenstadt gab's nichts. Es tröpfelt ganz wenig nur. Es wird dann anfangen zu regnen.
Ich mache mir nur Sorgen um die Technik.
Nee, passiert nichts.
Ich bin nicht aus Zucker, mir macht es nichts.
Und dann einfach Partner gesucht, Gastronom und Tim Bengel ist auch mit hier am Start und dann einfach angefangen.
Und euer Leitsatz ist
In Plants
vegan. Richtig. Essen.
Richtig.
Jetzt regnet es aber doch stärker.
Ein bisschen.
Ich glaube, der...
Sollen wir Pause drücken?
Ja. So, jetzt hat uns doch der Regen noch einmal ganz kurz erwischt. Wir mussten hier gefühlt sturzflutmäßig alles reinräumen, ja, und dann hat es dreimal getröpfelt und jetzt sitzen wir drin in deinem Restaurant.
Da waren wir, genau.
Es geht um den Grundsatz, sich vegan zu ernähren. Das ist der Punkt dahinter.
Ganz einfach.
Gutes veganes Essen.
Richtig.
Und das scheint zu funktionieren. Du hast es seit 5 Jahren.
Genau.
Was ist denn dein Lieblingsgericht auf deiner eigenen Karte?
Wir wechseln ja die Karte immer alle 3-4 Monate. Deswegen kann ich es gar nicht sagen.
Also auch saisonal.
Wir haben ein paar Klassiker, wie unsere Maultasche und so, die wir selber produzieren lassen nach eigenem Rezept, die sehr gut ankommt und immer auf der Karte ist. Aber wir machen ganz viel außerhalb mittlerweile. Wir sind bei Festivals, wir haben Foodtruck mit der Schräglage eben zusammen. Wir haben hier Hochzeiten, wir gehen auf Hochzeiten, Veranstaltungen und das ist so mein Ding, weil ich kann ja nicht kochen. Vielleicht habe ich auch deswegen ein veganes Restaurant. Und ich kann auch nicht hier irgendwie im Daily Business, kann ich relativ wenig, bis auf Teller abräumen oder so. Oder spülen.
Vielleicht aber, zwei, oder?
Ha?
Zwei
okay. Teller tragen?
Ja.
Das ging. Aber das war's. Nee, und ich will einfach so dieses Thema voranbringen, ohne dass die Leute, oder damit die Leute eigentlich ihren ihre Kopfkino auch ändern, die Denkweise ändern und einfach noch mehr Akzeptanz in dieses Thema kommt, weil am Ende ist es Essen ohne Tiere und da braucht man kein Theater drum zu machen. Für mich ist es einfach logisch, es gibt so tausende von Gründen, warum wir keine Tiere essen sollten. Diese ganz großen Themen mit CO2, Klima etc. und so, aber auch das Tierleid. Ich glaube, das ist auch so ein Bewusstsein, das ich einfach immer weiter schärfen will und einfach dazu beitragen, dass es immer mehr in diese Richtung geht.
Das heißt,
wie gesagt, ich bin auch selber, ich sage das immer extra dazu, dass ich selber kein 100%iger Veganer bin. Mhm. Ich esse auch einen Fisch im Ausland oder eine Pizza mit Käse etc. und so. Mhm. Und ich glaube, darum geht es, dass man diese Hürde herabsenkt, nicht entweder ganz oder gar nicht, sondern so gut wie möglich.
Dass man lieber eigene Regeln aufstellt und nicht sich an vorgemachte Regeln halten muss.
Ja, man muss es, du hast vorher mal was gesagt, irgendwie so auch, man muss es keinem Namen geben. Man braucht keine Bezeichnung jetzt, okay, bist du jetzt Veganer oder nicht? Bist du jetzt Vegetarier oder nicht? Alles wird irgendwie beziffert. Oder man muss sich dazu äußern, aber ich will einfach, dass die Leute da einfach noch ein größeres Bewusstsein für kriegen, was es heißt, einfach ohne Tiere zu essen oder was es auch heißt, Tiere zu essen. Weil am Ende, wir haben alle die Information, wir haben alle einen Klick und können uns über alles sofort informieren und am Ende ist es dann trotzdem eine Entscheidung, was du letztendlich machst. Und viele denken so, hey, als Einzelner und so kann ich nichts ändern. Du kannst schon was ändern. Egal, was man macht, in welches Thema, du triffst immer eine eigene Entscheidung.
Das klingt so, wirklich so, als hätten sich deine Kanten abgerundet. Aber mit dem Hintergrund trotzdem noch auf Dinge aufmerksam zu machen, die dich stören und die nicht für dich nicht in Ordnung sind.
Ja, nicht stören, aber so... Können die ganze Welt retten. Bin auch in der Hilfsorganisation STELP und so, weißt, und da wird mir auch oft kritisiert, irgendwie Schweiz und Tansania und hab da ein Projekt von uns unterstützt und so. Dann kommen auch so Stimmen, ja, wir haben genug Armut in Deutschland, bla bla bla. Hey, ja, dann mach was für Deutschland in Deutschland. Du kannst morgen irgendwas Gutes tun. Du kannst ja selber entscheiden, für was das ist und so. Und so bin ich das Thema einfach auch angegangen. Und das ist so das, was ich einfach fühle, womit ich mich auseinandergesetzt habe, wo ich denke so, hey, da wollte ich meinen eigenen Impuls auch setzen in Stuttgart und auch für was stehen einfach, was auch einfach authentisch ist und einfach das Thema dann voranbringen. So kann es jeder mit Thema XY auf seine Weise machen.
Und alles in allem bist du sehr verwurzelt mit Stuttgart. Hier ist deine Heimat, du bleibst hier, du hast hier dein Restaurant, du bist Markenbotschafter vom VfB, du bist, hast du gerade gesagt, aktiv für Stelp. Mhm.
Ja, ich bin glücklich hier in Stuttgart auf jeden Fall.
Hast du dir, glaube ich, doch so dein Denkmal geschaffen.
Mein eigenes.
Ja.
Nee, macht Spaß auf jeden Fall. Ich bin freier Mensch, ich kann das voranbringen, was mir wichtig ist. Ich bin Arbeitgeber, ich habe gute Leute hier um mich rum, Familie ist hier. Ja, passt.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
Danke.
Vielen Dank, Timo.
Ich danke dir.
Es war schön, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.
Spannend,
Dito.
Dinge zu erfahren, die ich noch nicht wusste und Fragen stellen zu dürfen, die ich schon immer
endlich,
mal stellen
endlich,
wollte.
Endlich.
Dankeschön dafür.
Danke dir.
Danke, dass ihr reingehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns wie immer Feedback schicken, Fragen, Wünsche, Anregungen. Internetseite ist www.sportregion-stuttgart.de. Da gibt es auch die E-Mail-Adresse und die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Außerdem dürft ihr uns natürlich gerne folgen auf Instagram unter Sportstuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Und wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst und beim nächsten Mal wieder reinhört. Dann nochmal vielen Dank, Timo. Vielen Dank euch fürs Einschalten und Reinhören und bis zum nächsten Mal, eure Debbie.